Der Text zur Predigt für den heutigen Sonntag steht in 5. Mose, Kapitel 4, Abvers 5 bis 20. Siehe, ich habe euch gelehrt Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen: Ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest, an dem Berg Horeb, als der Herr zu mir sagte: Versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören und so mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berg. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein, und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch nun wohl, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tag, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berg Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf gen Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienest ihnen. Denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem glühenden Ofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr das Volk sein sollt, das allein ihm gehört, wie ihr es jetzt seid. Liebe Gemeinde, das 5. Buch Mose ist in vielen Teilen eine Art Rückblick und Zusammenfassung der bisherigen Geschichte Israels mit Gott. So auch im Predigttext Kapitel 4. Das Volk wird von Mose ermahnt, die von Gott empfangenen Gebote auch zu beherzigen. Verse 5 bis 8. Sie sollen einen Tag der ganz besonderen Gotteserfahrung nie vergessen. Verse 9 bis 15. Und das zweite Gebot, sich kein Bildnis von Gott zu machen, wird noch einmal mit Nachdruck erwähnt. Verse 16 bis 20. Insgesamt haben wir also hier Ermahnungen zu dem Leben, wie es sich als Volk Gottes gebührt. Ermahnungen. Sinnvolle, begründete Ermahnungen zur richtigen Lebensweise. Denn Volk Gottes ist ja was anderes als das Volk der Ostfriesen zum Beispiel. Volk Gottes, da geht es nicht primär um Nationalität oder Geschichte oder um Wohnen, sondern Volk Gottes bedeutet, zwischen diesen Menschen und dieser Gruppe von Menschen auf der Welt und dem großen Gott droben im Himmel besteht eine besondere Verbindung. Eine Verbindung, die anderer Art ist als die von Gott zu allen anderen Menschen, die er auch geschaffen hat, auch. Er hat dieses Volk Israel, warum auch immer, er hat es erwählt als sein Volk und einen Bund mit ihm geschlossen. Dieser Bund beinhaltet, ich formuliere es mal vereinfacht, dass er sein Volk schützt, ihm hilft, es leitet und sie als sein Volk, Gottes Volk auf Erden, unter seiner Leitung leben und nach seinen Geboten sich verhalten sollen. Darum also geht es im heutigen Predigttext. Nun muss man aber etwas Entscheidendes noch voranschicken. Glauben bedeutet niemals zuerst, dass wir als Menschen Gebote von Gott halten sollen. Damit beginnt Religion. Tu das erstens, zweitens, fünftens, damit du Gott gefällst. Glauben beginnt immer damit, dass Gott zuerst etwas für uns tut, etwas Großes tut oder getan hat. Das ist im Neuen Testament so. Jesus beruft den Petrus erst, nachdem er ihm das Fischnetz vollgemacht hat. Dann sagt er zu ihm, lass das Fischen sein, du sollst Menschenfischer werden. Jesus heilt viele, die ihm folgen, weil sie gesund geworden sind oder weil sie es bei anderen gesehen haben. Am Pfingsten bekehren sich 3000 Menschen, nachdem sie erlebt haben, was der Heilige Geist getan hatte und er sich auch in ihrem Herzen bemerkbar gemacht hat. Das ist im Neuen Testament so und im Alten Testament ist es auch so. Gott verpflichtet sein Volk Israel erst dann auf seine Gebote, nachdem er sie vorher gerettet hat. Durch die Plagen, für andere durch Wunder, gerettet aus einem Leben voller Erniedrigung und Unfreiheit. Erst danach wird der Bund mit ihnen geschlossen und sie werden als sein von ihm gerettetes Volk verpflichtet, jetzt auch nach seinen Geboten zu leben. Nicht mehr nach den eigenen, die man sich ja auch machen kann. Ermahnungen also, die Gott ausspricht im Alten und Neuen Testament, basieren immer darauf, dass Menschen vorher ein heilbringendes Wirken Gottes irgendeiner Art erlebt haben. Und damit denke ich, liebe Gemeinde, sind wir auch bei uns heute. Wenn uns das Wort Gottes irgendwo ermahnt, ist es immer erst der zweite Schritt. Der erste Schritt heißt immer, Gott hat schon vorher längst etwas Großes und Wichtiges für uns getan. Und deshalb sollen wir so leben, wie Christen leben sollen. Ich habe vor Jahren mal eine Predigt gehört in Zusammenfassung von einem großen amerikanischen Prediger, also groß an Figur, ja, Gewicht und Umfang und so weiter, mit dunkler Hautfarbe. Sein Thema war: Was ist das Größte, das Gott jemals getan hat? Und er fing an bei der Schöpfung. Er beschrieb die Schöpfung, schilderte das wunderbar, wie großartig die Schöpfung ist, wie genial alles gemacht ist von Gott. Und er stellte dann die Frage, ist das das Größte, was Gott jemals in der Welt getan hat? Und gab selbst die Antwort auf Englisch, I think not. Ich denke nicht. Dann kam das Volk Israel, die 10 Plagen. Der Durchzug durch das Schilfmeer, Wunder in der Wüste und so weiter. War das das Größte, was Gott je getan hat? I think not. Dann ging es ins Neue Testament, Jesus, sein Tod am Kreuz. Jetzt hat man gedacht, jetzt muss es kommen. Nicht? I think not. Jesus, seine Auferstehung vom Tod, eigentlich blieb jetzt nur noch das übrig. Aber I think not. Blieb noch übrig, Pfingsten. Der Heilige Geist kommt, Tausende bekehren sich. Geburtsstunde der Kirche, Beginn der Weltmission. War das das Größte, was Gott jemals getan hat? I think not. Und dann sagte er den Satz, das Größte, was Gott jemals getan hat, war, dass er einen kleinen, 12 Jahre alten, schwarzen Jungen gerettet hat, der war ich. Das ist Glauben, auch wenn es objektiv nicht stimmt, ja? Aber irgendwo stimmt es ja doch. Wenn Ehemann gefragt wird, welches die schönste Frau auf der Welt ist, was sagt man dann? Ich muss erst noch die ganzen Zeitschriften mal durchblättern. Sagt man das? Nein, man sagt, es ist meine Frau. Glauben beginnt nicht mit dem, was wir für Gott tun oder was wir für Gott einhalten, sondern es beginnt mit dem, was er für uns getan hat und tut. Glauben, auch unser Glaube, beginnt nicht mit uns, sondern mit ihm. Und mit dem, wie er begonnen hat, sich auch in unser Leben hineinzuarbeiten und einen Weg zu uns und unseren Herzen zu finden, damit er sie dann mit seiner Gnade und mit seinem Geist füllen kann. Ich habe mal bei einem Besuch bei einem älteren Ehepaar, das zur Gemeinde gehörte, nicht hier, ihren erwachsenen Sohn kennengelernt. Und er erzählte mir, was er alles so früher gemacht hat, wie er als Jugendlicher immer versucht hatte, alles das, was ihm seine Eltern gesagt hatten, einzuhalten. Ja, in die Gemeinde kommen, in der Bibel lesen. Er hat mir sogar erzählt, er hat manchmal, bevor er zur Schule gegangen ist, morgens, hat er erst noch eine Kassette mit einer Predigt gehört. Ist erst dann in die Schule gegangen. Und dann sagte er, hat er irgendwann eines Tages alles über Bord geworfen. Es war fast tragisch. Aber sein Glaube war offensichtlich der gewesen, dass er das getan hat, all diese Dinge getan hat. Glauben besteht nie zuerst aus uns und unseren christlichen Taten, sondern beginnt immer mit dem Gott, der uns erwählt, beruft und befreit. Und erst dann machen Ermahnungen auch Sinn, wenn wir genau wissen und spüren, Gott hat uns schon längst etwas gegeben. Er hat in unserem Leben schon irgendwo etwas Großes getan und uns Dinge geschenkt, die wir uns selbst gar nicht geben könnten. Ab da sind Ermahnungen wichtig. Denn ab da sind auch wir Volk Gottes, nicht Volk der Oldesloher oder irgendwas anderes. Also, heute Ermahnungen. Die erste Ermahnung im Predigttext ist jetzt sehr einfach. Das Gesetz Gottes soll gehalten werden. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, unser Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Land, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Gottes Volk, damals wie heute auch, soll Gottes Gebote einhalten. Danach leben. Nicht nach dem, was gerade Trend ist, sondern nach Gottes Geboten. Eigentlich, liebe Gemeinde, ist das eine Selbstverständlichkeit und eine Binsenweisheit, wenn man nicht schon so viele Menschen erlebt hätte, die mit genau dieser Überzeugung auf dem Spielfeld gestanden sind, die sie dann aber zur Halbzeit oder in der 60. oder 70. Spielminute ausgewechselt haben und auf die Ersatzbank geschickt haben und eine andere Überzeugung dafür eingewechselt haben, mit der sie dann weitergespielt haben. Das Bleiben in den Geboten Gottes ist kein Selbstläufer und schon gar nicht dann, wenn um einen herum viele andere vieles anders machen. Im Predigttext wird nun herausgestellt, dass Gottes Gebote aber keine irgendwie dahergeredeten Ordnungen oder Gesetze und Richtlinien sind, die man gut auch durch andere eigene Gebote ersetzen könnte, die genauso gut sind, sondern Gottes Gebote sind Gottes Gebote. Das heißt, bessere gibt's nicht. Unsere eigenen selbstgemachten, ausgedachten und kreierten Ideen und Gebote sind immer die schlechteren. Wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Geboten hat, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Ich denke, jeder Mensch auf der Welt lebt irgendwo nach Geboten. Ob es der Staat ist, ob es die Gesellschaft ist oder ob es man selbst ist, der sich seine eigenen macht. Es gibt manche Menschen, die nach der Lebensweise leben, man macht immer nur das, was man selbst will, alles andere kümmert nicht. Aber auch das ist eine Art Regel und Gebot, nach der gelebt wird. Gottes Wort sagt uns, bessere Gebote als Gottes Gebote gibt es nicht. Sie sind klar, einfach zu verstehen, gut. Man braucht keine besondere Schulbildung, um begreifen zu können, was damit gemeint ist. Kurz, ich habe mal auf einer Bibelausstellung gelesen, dass der Text der 10 Gebote, 2. Mose 20, 5. Mose 5, alles in allem ungefähr 180 Worte umfasst. Und dann stand ergänzend die Konformitätserklärung der EU zu, ich glaube, es war Backpulver, umfasst 10.000 Worte. Die Gebote Gottes wandeln sich auch nicht, so wie bei vielen anderen Dingen heute. Ja, wo man so oft denkt, gerade jetzt war das und jetzt kurz danach ist aber wieder das. Gottes Gebote sind Konstanten in einer Welt, die immer weniger Konstanten hat. Paulus schreibt im Neuen Testament in Römer 7 über das Gesetz. Und die Zusammenfassung ist, das Gesetz Gottes kann uns nicht erlösen. Diese Kraft besitzt es nicht. Erlösung kommt alleine durch Christus. Sein Werk der Erlösung besitzt die Kraft, uns und jeden Menschen damals und heute neu zu machen. Befreit von der Last der Sünde, erhebt in den Stand der Gotteskindschaft und erfüllt mit dem Geist von oben. Diese Kraft liegt alleine in dem Namen Jesus Christus. Und deswegen ist sein Name der höchste Name, der über allen Namen ist. Und es gibt keinen anderen Namen, in dem man gerettet werden kann. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Also das Gesetz von Gott kann uns nicht erlösen. Aber es ist, Römer 7, Vers 12, heilig, gerecht und gut. Heilig, gerecht, gut. Und das bedeutet natürlich auch sehr einfach, dass man auch als Christ im Neuen Testament nach diesen Geboten leben soll. Und natürlich muss man sich zu dem einen oder anderen auch seine Gedanken machen, auch wenn alles kurz und klar ist. Ich bin vor kurzem mal gefragt worden, was das Gebot Vater und Mutter zu ehren bedeutet, wenn der eigene Vater, Pünktchen, Pünktchen, ja, nichts ganz Schlimmes, aber trotzdem. Die Gebote Gottes erfordern auch unser Mitdenken. Gott will, dass wir uns schon unsere Gedanken auch ein bisschen machen. Hier zu der Frage, was das ein oder andere Gebot denn genau in dieser Situation jetzt so und so auch bedeuten soll. Bei Mose ist eine gewisse Begeisterung hier zu spüren über Gottes Gebote. Wo ist ein Volk mit so gerechten Ordnungen und Gesetzen? Andere werden sagen, ei, was für weise und verständige Leute sind das. Er ist überzeugt von Gottes Gesetz und das sollten wir auch sein. Und die Gebote Gottes sollen gehalten werden, das für das Volk Gottes gehört dazu und das macht uns zu weisen, verständigen Leuten. Die zweite Ermahnung lautet, Israel soll einen bestimmten Tag erlebter Gotteserfahrung auf keinen Fall vergessen. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Vielleicht merken wir uns das kurz. Was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang. Du sollst deinen Kindern, Kindeskindern kundtun, den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berg Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer, seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Israel soll einen Tag besonders im Gedächtnis behalten und dieser Tag ist interessanterweise nicht der Tag des Auszugs aus Ägypten. Da, wo nach der 10. Plage endlich die Freiheit angebrochen ist und das ganze Gefängnis im Grunde genommen zu Ende war, der nicht. Und auch nicht der Tag, wo man dann kurz danach am Schilfmeer in allerhöchster Lebensgefahr wieder erlebte, wie Gott eingegriffen hat und sie gerettet hat. Das ist erstaunlich, diese Tage sind nicht gemeint hier. Sondern es ging um ein Erlebnis, das in 2. Mose 19 beschrieben wird unmittelbar bevor Mose die 10 Gebote von Gott dann empfangen hat. Ein Erlebnis, wo Gott dem Volk sehr nahe gekommen war. Sie seine Stimme gehört hatten und, das sage ich jetzt sehr langsam, sie ihn gesehen hatten. So steht es jedenfalls hier, Vers 9, ich lese nochmal. Hüte dich, bewahre deine Seele, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Dann heißt es in Vers 12 wiederum, seine Gestalt sahen sie nicht. Gesehen und nicht gesehen. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn wir jetzt hier hinten, hinter diesen Räumen, oder aus diesen Räumen, da sind ja welche Räume, eine Stimme hören würden, dann hätten wir keine Gestalt gesehen. Aber wir wüssten, da ist jemand. Da war jemand. Jede Stimme steht auch für eine Person, die diese Stimme spricht. Wenn es nicht so ist, wenn jemand Stimmen hört, ohne dass da eine Person war, dann muss man vielleicht zum Arzt gehen. Aber sonst eine Stimme, die Worte spricht, steht für eine Person, die sie spricht. Von daher gesehen, nicht gesehen. Diesen Tag soll Israel nie vergessen. Diesen Moment sollen sie unbedingt in Erinnerung behalten. Das bedeutet, Gottes Volk soll immer in Erinnerung behalten. Einmal natürlich Gottes rettendes und befreiendes Handeln für sie. Wunder und Dinge, die geschehen sind und die das Leben völlig verändert haben und verbessert haben. Deswegen ja auch das Passafest, das gehalten werden sollte. Aber, so im Text von heute, sie sollen noch mehr in Erinnerung behalten, dass man einmal selbst etwas, ich sage das jetzt sehr langsam, von Gott gehört und etwas von ihm gesehen hat. Das soll niemals untergehen. Behüte deine Seele gut. Ich denke, das heißt für uns, liebe Gemeinde, es ist großartig, wenn jemand ein Wunder erlebt, in dem Gott einem geholfen hat. Das gibt es auch heute. Jemand hat mir mal Folgendes erzählt, wie er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Sein Arbeitskollege war Christ und er selbst hatte eine Menge Probleme, ich weiß nicht mehr welche. Und er hat sich seinem Arbeitskollegen, der Christ ist, offenbart. Und der hatte gesagt, ich werde ab jetzt regelmäßig für dich beten. Bald danach, so erzählte er, drehten sich seine Probleme nach und nach immer ein bisschen, bis sie irgendwann weg waren. Und dann hat er eins und eins zusammengezählt, ist zum Glauben gekommen, ging in die Gemeinde zu seinem Arbeitskollegen. Meines Wissens ist er bis heute da. Man kann Wunder Gottes auch heute erleben, es ist möglich, aber nicht jeder erlebt sie. Und manchmal wünscht man sich, dass man irgendwo mal nicht 10 Plagen, aber vielleicht mal eine an der richtigen Stelle mal irgendwo runterfallen würde, aber sie fällt nicht auf die entsprechenden Verhältnisse, vielleicht noch nicht. Israel soll sich an die Wunder Gottes für sie erinnern, aber noch mehr, dass sie doch seine Stimme gehört und etwas von ihm sogar gesehen haben. Das ist das noch Größere. Gott selber ist noch größer als seine Wunder. Und für dich und mich heißt das, denk an die Momente, wo Gott zu dir gesprochen hat und halte sie heilig. Denn in diesen Momenten haben wir auch etwas von Gott gehört und in diesem Sinne auch gesehen. Auch wenn diese Stimme ganz leise war, nicht wie bei Israel laut und donnernd, sondern leise, sanft, klar, aber bestimmt gut, voller Liebe, voller Wahrheit. Diese Momente sind kostbar. Sie sollen nicht in Vergessenheit geraten, nur weil sie vielleicht sehr leise waren. Denn dort haben wir etwas von Gott gehört und gesehen. Ein Tag dieses Erlebens ist kostbarer und wertvoller als viele anderen Tage mit allem Möglichen sonst. Den Tag nicht vergessen. Und dritte Ermahnung im Predigtext bezieht sich auf das zweite von den 10 Geboten, sich kein Bildnis von Gott zu machen. Das wird jetzt hier nochmal irgendwie besonders betont, ausführlich geschildert. Gute Bibelkenner wissen, dass das Volk Israel damals sofort gegen dieses Gebot verstoßen hat. Während Mose noch auf dem Berg mit Gott spricht, dauert das ihnen zu lange und man baut sich was Eigenes. Ein Kalb oder ein Stier aus Gold. Ich habe mich gefragt, was ist der Sinn dieses zweiten Gebots? Dass wir heute ja eigentlich nicht mehr so, dass in unserer Kultur hier ja so keine Rolle mehr spielt. Damals war das aktuell, im Alten Testament gab es das häufig und auch im Neuen Testament kommt das noch vor. Paulus in Apostelgeschichte 17 sieht eine ganze Stadt voller Götzenbilder und in Ephesus predigt er folgenden Satz: Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Und das gibt einen Riesenaufstand in der Stadt dort. Wobei im Text später dann auch der kleine Hinweis angebracht wird, dass der Gewinn von diesem Gewerbe den meisten wohl wichtiger war als die angeblich gekränkte Göttin Diana. Also damals war das natürlich ein Thema, aber heute bei uns ist es hier ja eigentlich keines mehr. Was ist aber nun trotzdem die Bedeutung dieses Gebots? Warum hat Israel, als Mose bei Gott auf dem Berg ist und weit weg und das zieht sich, das offensichtlich gebraucht, sowas zu machen? Die Menschen damals waren doch auch nicht alle total dumm. Wären doch auch irgendwo eine Ahnung davon gehabt haben hier, dass dieses selbstgebastelte Bild nicht der Gott ist, der sie durch Wunder befreit hatte und der auch gerade redet mit Mose oben auf dem Berg. Es muss sich doch um eine Unsicherheit gehandelt haben, die sich irgendwo breit gemacht hat. Eine Situation nicht mehr aushalten zu wollen, in der scheinbar nichts passiert. Kein Zeichen von Gott, keine Wolkensäule, kein Reden, nichts. Auch kein Mensch da, Mose, der das deuten könnte, der das übersetzen könnte, wie das zwischen Gott und ihnen immer so sein soll, wie das oft gewesen ist, nichts davon mehr da. Gott schweigt, Mose weg und das Ganze dauert und dauert, kein Ende in Sicht und dann macht man halt irgendwas. Etwas, was woanders auch so gemacht wird, was helfen soll, vielleicht, obwohl man in stillen Momenten wahrscheinlich schon weiß, dass es eigentlich verkehrt ist, eigentlich Blödsinn. Menschen machen manchmal Blödsinn. Menschen machen manchmal irgendwelche Dinge, deshalb, warum? Weil andere sie auch machen. Israel baut Mist. Es ersetzt Gott durch einen Gott, der keiner ist, aber vielleicht so ein klein bisschen so wirkt. Und deswegen denke ich, liebe Gemeinde, das Bilderverbot ist ein Verbot für Ersatzgötter aller Art. Ich glaube, es geht hier um den Punkt des Vertrauens. Worauf vertrauen wir? Letztlich, wenn sich nichts tut. Auf Gott allein und wirklich oder auch auf etwas, was wir selber auch machen können und was vielleicht sogar ein bisschen nach Gott aussieht und auch so einen Hauch von Stärke hat und von Ehre und Größe. Glauben bedeutet nämlich manchmal, 2. Mose 34, warten müssen. Darauf vertrauen, dass Gott, auch wenn er gerade abwesend ist, trotzdem nicht zu lange braucht, trotzdem uns sieht und trotzdem nicht zu spät kommt. Vielleicht ist dieses zweite Gebot für uns manchmal sogar schwerer einzuhalten als das erste. Es tut sich nichts. Es müsste doch eigentlich längst mal irgendwo was passieren. Kennen wir das? Ich kenne das. Ja, es müsste doch alles viel schneller gehen, dass Dinge mal anders werden und so weiter. Ich habe mal für mich überlegt, jetzt anhand dieses Textes, was gibt es in meinem Leben, was zu langsam geht und ging? Und was gibt es, was fällt mir ein, was in meinem Leben zu schnell geht? Wir ahnen, was dabei rauskommt. Nicht? Zu langsam geht jede Menge, fällt einem ganze Menge ein. Und das, was zu schnell gegangen ist, ist mir eine einzige Sache ist mir eingefallen. Es war die Geburt unseres dritten Kindes. Meine Frau war schon im Krankenhaus, ja, und nachts um halb zwei klingelte das Telefon. Ich war noch auf. Es war nämlich Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko. Und Deutschland spielte gerade. Ja, und sie war dran und sagte, es ging zu schnell, das Kind ist da, wir konnten dich nicht mehr anrufen. Ja, so. Und dann ist man stolzer Vater und freut sich groß. Und dann habe ich gesagt, ich komme gleich ins Krankenhaus, aber erst nach dem Elfmeterschießen. Ja, Deutschland gegen Mexiko, 4:1. Das war die Zeit, wo die deutschen Mannschaften bei der WM die wichtigen Spiele noch gewonnen haben. Aber das war so das Einzige, was mir einfiel, was mal zu schnell gegangen ist in meinem Leben. Wie viele Dinge gibt es, wo wir denken, sie sind zu langsam und es tut sich zu wenig? Genau wie bei Israel, als Mose auf mit dem Berg mit Gott spricht. Das Bildergebot ist das Bilderverbot ist das Gebot des Vertrauens, dass Gott unsere Stärke ist, auch wenn nichts von ihm zu sehen ist. Das Gebot des Vertrauens, dass er uns sieht, auch wenn wir gerade nichts sehen. Das Gebot des Vertrauens, dass er nicht zu spät kommt und auch nicht zu langsam handelt. In unserer Gemeinde gibt es eine junge Frau, die von einem Ja-für-Gott-Einsatz in England mal den Satz mitgebracht hat, Gott kommt spätestens immer rechtzeitig. Wenn wir das glauben, brauchen wir keinen Ersatz, der uns Stärke und Sicherheit geben soll, denn Gott selbst ist unsere Stärke und Sicherheit. Das sind, liebe Gemeinde, die Ermahnungen aus dem Bibeltext von heute. Die Gebote Gottes halten, weil es gute Gebote sind und weil es sich fürs Volk Gottes auch so gehört. Seine Gebote sind bessere Regeln als die, die man sich selbst aufstellen kann und die andere auch aufstellen. Ich wünsche uns sehr, dass wir das glauben können und verinnerlichen und beherzigen. Sie sind besser als die, die andere machen. Einen bestimmten Tag nicht vergessen, bestimmte Momente nicht vergessen, wo wir gespürt haben, wo wir etwas erlebt haben, wo wir etwas gehört haben, wo uns klar geworden ist, das ist jetzt tatsächlich von oben für mich, auch wenn es ganz leise war, wo wir etwas von Gott gehört, gesehen haben. Und sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen auch, dass es diese Momente gegeben hat, das hilft auch in Zeiten, wo so etwas mal nicht passiert. Und ihm vertrauen ohne Ersatzgötter im Hintergrund. Er will unsere Stärke sein, und wir dürfen darauf vertrauen, dass er über uns wacht und uns sieht, auch wenn alles scheinbar langsam geht. Ich finde, damit komme ich zum Schluss, das sind gute Ermahnungen, die uns hier gegeben werden, die Mose hier dem Volk Israel gegeben hat. Jeder, der im Bund mit Gott steht, wie Israel damals und wie wir durch Jesus Christus heute, soll das durch sein Leben bekräftigen. Und das macht uns auch, so steht es im Text von heute geschrieben, zu weisen und verständigen Leuten und zu Vers 6, und damit schließe ich, zu einem herrlichen Volk. Gott segne uns. Amen.